Lebenslust statt Frust, der Podcast für mehr Lebensfreude von und mit Nicole und Ronja. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenslust statt Frust. Ihr hört schon, wir haben heute richtig Spaß hier, weil wir haben uns nämlich heute wieder einen Vertreter der Kirche eingeladen, schon der zweite in dieser Woche. Diesmal haben wir den Kaplan Florian Sassig gegenüber oder beziehungsweise am anderen Ende unserer Leitung,
sagen wir mal so. Wie man das auch beim Zoom-Meeting sagen möchte.
Wie auch immer man das sagen möchte. Zuerst einmal, Florian, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, herzlichen Dank, dass ich auch bei dieser weltberühmten und sehr wichtigen Aktion teilnehmen darf. War für mich auch eine Überraschung und ich freue mich am anderen Zoom-Ende hier in der kalten Martha auch da zu sein. Danke für die Einladung dafür.
Das freut uns. Also wir sind noch nicht weltberühmt, aber wir sind nah dran. Von daher gesehen, gucken wir mal.
Ich finde es klasse, dass er das so sagt. Ich habe da kein Problem damit.
Man weiß ja nie, was noch draus wird.
Eben, das weiß man ja nicht.
Wir sind ja zuversichtlich.
Wir sind zuversichtlich, wie immer. So, Florian, wir haben uns ja für dich ein paar Fragen vorbereitet. Ich würde jetzt gleich einmal mit der ersten anfangen. Und zwar, welche Rolle spielt die Kirche in deinen Augen in der heutigen Zeit?
Da war die Frage 2 auf dem Zettel.
Oh.
Welche Rolle? Die erste Rolle spielt sie nicht mehr. Also wenn man das gleich mal so sieht. Man kennt es ja aus der eigenen Vergangenheit, wenn man in die Geschichte reinblickt, so die glorreiche Zeiten, wo die Kirche der Ortsmittelpunkt war. Alles hat sich darum gedreht. Man hat gehört, was der Pfarrer sagt, was der Papst sagt. Absolute Autorität. Man hat nicht widersprochen. Die Zeiten sind vorbei. Man muss ja auch mal ehrlichkeitshalber sagen, es war auch nicht immer alles glorreich, was natürlich damals auch war, Klammer zu. Das heißt aber, die heutige Zeit, welche Rolle spielt die Kirche? Ich glaube, die Kirche spielt jetzt eine Rolle da, wo der Mensch gebraucht wird, nämlich eine Hilfe braucht. Also zu Beginn des Lebens, natürlich bei der Taufe zum Beispiel, merke ich ganz oft, bei den Taufgesprächen, dass den Leuten sehr wichtig ist, dass das Kind getauft ist, dass das Kind unter dem Segen Gottes steht, dass das Kind auch hineinwachsen kann in eine Glaubensgemeinschaft. Da sind wichtige Ansatzpunkte, wo die Kirche schon noch eine Rolle spielt oder dann auch bei der Erstkommunion oder auch teilweise bei der Firmung, auch bei der Ehe oder auch am Ende des Lebens natürlich. Dazwischen ich kenne ja auch selber aus der Vergangenheit und jetzt auch als Priester, spielt die Kirche eher eine untergeordnete Rolle. Natürlich nicht bei allen, bei vielen sagen ja, ich gehe in den Gottesdienst, hole mir da die Kraft, die ich brauche für mein eigenes Leben, wichtige Impulse, aber nicht mehr die Rolle, wie es damals hatten. Aber, das hat man jetzt auch gemerkt, ich bin jetzt seit 4 Jahren Priester, hat man schon gemerkt, man wird immer wieder überrascht, in welchen Situationen die Menschen dennoch kommen, wenn Schicksalsschläge anstehen, wenn man im Krankenhaus liegt, wenn man über das Leben nachdenkt, wenn man einen, oder einfach so auch zwischenmenschlich, man weiß gar nicht, man outet sich, ja, ich bin katholischer Priester, bin Pfarrer oder Waldpfarrer, und dann kommen plötzlich die interessantesten, ganz zwischenmenschlichsten Gespräche, wo man ganz auf Themen kommt, unterschiedlichster Couleur, und man merkt, ja, es spielt doch eine Rolle, die Kirche, auch der Glauben.
Okay. Ja, ich glaube, da kommt es vor allem auch auf die Gemeinschaft drauf an, ne? Weil das ist eine Institution, sage ich jetzt mal, oder wenn man zum Gottesdienst geht, du triffst ja dann immer die gleichen Leute, und es ist immer eine Gemeinsamkeit, die irgendwo verbindet und über die sich dann immer reden lässt. Also es ist schon irgendwo, wie wenn man sagt, man geht jetzt abends essen. Es ist ein gesellschaftliches Highlight für viele nach wie vor.
Ja, es kommt auch immer darauf an, was der Pfarrer oder wie man immer das nennen mag, jetzt vorne für Aktivitäten macht. Weil manches ist langweilig, manches ist toll. Ne? Das kommt halt immer darauf an. Das ist eine persönliche Einstellungssache.
Ganz genau. Es kommt natürlich viel personenabhängig. Aber ich vergleiche es immer so gerne auch mit der Kommune. Wenn der Bürgermeister nichts taugt, dann ist die Frage auch, ob man halt dann sich in der Gemeinde wohlfühlt oder Bürgermeister, auch Vereine in sich, wie halt die nach außen sich präsentieren, ist dann eine tolle Gemeinschaft. ist man angenommen, dann ist was anderes, als wenn man irgendwo nur wohnt und denkt sich, das interessiert mich alles nicht.
Völlig
eine gegenseitige gute Einstellung.
Richtig.
Aber das grundsätzlich stimmt schon, es ist ein man ist ein Punkt, wenn ich sage, ich gehe Sonntags oder Samstagabend in den Gottesdienst, ich treffe relativ die gleichen Leute, ich habe relativ auch den gleichen Sitzplatz und ja, man ein Zugehörigkeitsgefühl, Heimatgefühl vielleicht auch, wo man sagt, ja, da fühle ich mich wohl, es ist meine Kirche, und ich gucke und ich ja, kenne die Leute und mich spricht auch an, was da passiert. Wenn allerdings halt das nicht passt, also der Pfarrer oder der Priester, der vorne steht, irgendein Quatsch redet, nicht sympathisch wirkt, dann ist die Frage, fühle ich mich da wohl? Fühle ich mich wohl in einem Verein, wo alles, wo der Vorstand nichts taugt, wo die Leute auf einen nicht zugehen, mit einem nicht sprechen, fühle ich mich ja auch nicht wohl. Also es ist einfach ein Beziehungsgeflecht in der Kirche. Wie aber auch in Vereinstätigkeiten oder anderen Bereichen.
Ist das unter anderem ausschlaggebend dafür gewesen, dass du dich für diesen trotzdem irgendwo außergewöhnlichen Beruf entschieden hast? Dass du sagst, du möchtest eigentlich dieses Gemeinschaftsempfinden prägen mit deiner Persönlichkeit? Oder was hat dich letzten Endes dann dazu bewegt?
Ich bin mit reingewachsen. Also ich komme ja aus der südlichen fränkischen Schweiz, Weiße Nohe, wo es übrigens auch ein schönes Bier gibt.
Sehr gut.
Heimat. Also die Achse Weiße Nohe Kulmbach mit Bier ist schon mal gut.
Ja.
Ich bin das mit reingewachsen. Ich war halt Ministrant, dann also Kommunion, Ministrant und dann, wo war ich dann noch? Pfarrgemeinderat, genau. Und dann ist halt, man wächst mit rein, man merkt, wo man sich wohlfühlt, wenn halt Kirchweih ist, beziehungsweise oder Pfarrfeste, als Ministrant, halt die Ministrantengruppen, wo man da war. Und man merkt dann auch, fühlt man sich wohl. Und so bin ich langsam eigentlich reingewachsen, habe auch gedacht, ja, das könnte für mich was sein. Und ich schlage mal den Weg ein, den langen Weg, bis jetzt ich euch gegenüber sitze via Zoom-Konferenz. Das ist ein langer Weg, aber es ist schon prägsam, was man eigentlich miterlebt in der Heimatgemeinde oder auch bei anderen Orten der Kirche natürlich.
Okay. Was stellt jetzt für dich die größte Herausforderung da in deinem Amt, also in Bezug jetzt auf Corona gesehen, weil das ist ja doch für viele Menschen, war das ja schlimm, sage ich immer so. Wie war das für dich oder was war für dich da die größte Herausforderung?
Mit den Leuten eigentlich ja in Kontakt zu bleiben. Was natürlich schwierig ist, wenn du keinen Kontakt aufnehmen darfst, also persönlich meine ich jetzt, wenn du auf Abstände achten musst. Beispielsweise haben wir jetzt gemerkt, wo meine Aufgabenschwerpunkt war bei der Ministrantenarbeit hier im Vereinverbund Kulmbach, Stadt und Land. Du konntest halt, die Ministranten durften nicht kommen zuerst, wo wir im Lockdown waren, es war kein Gottesdienst. Dann hast du keinen Kontakt direkt pflegen können, weil ja persönlich dich treffen durftest. Du kannst also keine Aktion machen, sonst macht man Ausflug, was ich nach Tambach rüber, nach Coburg oder nach Schloss Thun bei Forchheim drücken oder in Klettergarten, egal. Man kann das alles nicht machen. Und da merkt man, es fehlt viel von dieser Beziehungsebene, persönlich. Das fehlt. Und das ist auch eine Riesenherausforderung, wissen, mal weg von den Jugendlichen und Kindern, an sich in den Gottesdiensten. Wo wir im ersten Lockdown waren, wo die Feuerwehr rumfuhr und hat gesagt, nicht mehr das Haus verlassen, dachte ich mir, oh, ist jetzt irgendwo gerade
mal. Ja, das war wie im Krieg,
das, ja, oder wie aus einem Film oder so, das war ganz eigenartig. Genau,
da kennt man es irgendwie, dann fährt die Polizei durch und plötzlich hat man es selbst erlebt.
Ja.
Da plötzlich war kein Kontakt mehr möglich. Ich meine, Gottesdienst, unsere Arbeit als Seelsorger lebt halt von Kontakt. Und plötzlich musstest du erstmal gucken, was kommt aus Bamberg, was kommt vom Staatsministerium, was darf ich überhaupt noch? Wann darf ich Menschen begegnen? Beste Beispiel, wir hatten es ja gerade so spaßeshalber angesprochen, Beichte. Wie darf ich noch beichten? Beichte ist etwas, ich sitze im Beichtstuhl, auf der anderen Seite sitzt das jemand anders. Nicht einmal das durfte ich mehr, weil selbst da die Gefahr wäre, sich anzustecken. So, dann macht man es im größeren Raum. Man trifft sich in der Kirche 2 Meter Abstand, musst du achten, dass niemand da ist, dass sich niemand hört. Wie machst du es? Mit Maske, ohne? Wie versteht niemand? Also auf solche Sachen musste man massivst achten, dass man große Herausforderungen im ersten Lockdown, aber jetzt auch im zweiten, auf was musst du ständig achten? Wie darfst du Menschen begegnen? Zum Glück war es dann wieder möglich, auch in den Gottesdiensten, aber auch beängstigend irgendwie.
Was mich machen. Einmal ganz kurz interessieren würde, muss ich jetzt einmal reingrätschen, mit dieser Beichte, die du jetzt gerade gesagt hast. Weil viele Menschen, die wollen sich ja mitteilen, die wollen einmal in der Woche ihre Last loswerden. Gibt es ja viele. Rufen die dich dann an oder wie habt ihr das dann geregelt, wenn man sich nicht sehen darf? Weil das Beichtgeheimnis muss ja gewahrt werden.
Beichtgeheimnis muss gewahrt werden. Es geht keine Beichte über Telefon oder über Zoom oder wie die anderen alle heißen, die Medien. Es ist persönlich. Man muss aber auch bedenken, es kommen nicht jede Woche zig, 20, 30 Leute zum Beichten. Aber so. Es gibt doch einen kleinen Stamm von regelmäßigen Beichthörern. Wir haben es dann so gemacht, im ersten Lockdown auf Anruf, bis es klar war, und dann im Pfarrhaus auf Abstand getroffen, weil wir keine Möglichkeiten hatten, teilweise in den Kirchen. Beichtstuhl durften wir nicht. Man hat sich aber dann, wir haben dann auch in der Sakristei einen kleinen Beichtraum eingerichtet, auf Abstand dort zu beichten. Jetzt im zweiten Lockdown haben wir mehr daraus gelernt, ist dann meistens in die Sakristei gegangen oder wie jetzt trotzdem im Beichtstuhl mit Lüften und Desinfizieren anschließend. Aber die Menschen kamen dann dennoch, weil man gemerkt hat, die Menschen haben ein Bedürfnis dennoch, mit einem zu sprechen, zu beichten und da doch in Kontakt zu bleiben. Wie gesagt, über Telefon so ist das nicht möglich.
Nicht möglich, okay. Mhm. Aber es ist schön, dass es dann trotzdem eine Alternative gab, weil ich glaube, gerade zu dieser Zeit, in den ersten Lockdown, wo es dann so außergewöhnlich war und jeder ins Straucheln geraten ist, war das vielleicht sogar wichtiger denn je, dass man dann einen Ansprechpartner hat. Ne? Also für diese Leute, die gewohnt waren aus dem kleinen Kreis, dass sie das sowieso regelmäßig zelebrieren, ne?
Genau, wobei jetzt da nicht der große Ansturm war. Also auch von Kollegen von woanders, anderen Vereinen im Bistum hat man gehört, die haben Telefonhotlines eingerichtet und so weiter. War sehr, sehr gering, die Resonanz.
Naja,
die
am Menschen Anfang... kamen danach, ja?
Die Menschen kamen dann danach wieder und haben gesagt, naja, jetzt dürfen wir uns wieder begegnen, das ist uns ganz wichtig. Und dann haben wir so die Gespräche wieder gehabt, wie Gottesdienste war am Anfang Mitte Mai letztes Jahr. Dann auch so Gespräche, Seelsorgegespräche an der Kirchentür oder auch so trotzdem im Pfarrhaus dann jemand angerufen hat und jetzt komme ich, aber im Voll-Lockdown, also ich hatte jetzt persönlich kein Gespräch, im Voll-Lockdown.
Okay. Ja, am Anfang, da war jeder, glaube ich, auch eher bereit, auch wirklich die Füße stillzuhalten, also das war ja dann ganz lange der Alltag überhaupt geprägt von ich fahre auf die Arbeit, ich fahre einkaufen, ich fahre heim und das hielt man ja auch sehr gut eine Zeit lang aus, ohne das auch irgendwo in Frage zu stellen. Und deswegen glaube ich, dass es da vielleicht dann auch noch so ein Faktor war. Ne? Wir haben jetzt noch eine Frage aufgeschrieben. Ich würde sie gerne allerdings in zwei Fragen splitten, weil die Frage lautet eigentlich, wie hast du während des Lockdowns dir und anderen Mut zusprechen können? Zuerst würde mich allerdings interessieren, wie hast du dich selber versucht zu ermutigen während dieser Zeit? Weil ich denke, es ist jetzt kein Geheimnis, wenn man sagt, dass sich jeder dann über kurz oder lang schwer getan hat, mit diesem Zustand zu leben. Und wir sind da sicherlich alle irgendwo an unsere Grenzen gestoßen. Und mich persönlich interessiert es jetzt vor allem sehr, weil ich immer dachte, ich wäre da ziemlich tough, was das angeht. Aber irgendwann ging es mir halt auch auf den Keks. Ja. Also würde ich gerne von dir wissen, wie hast du es geschafft, dich bei Laune zu halten währenddessen? Er lacht.
Ja, also ich muss differenzieren zwischen ersten und zweiten Lockdown. Der erste war ja letztes Jahr im, wann war es? Kurz vor Ostern, vor Ostern rum, genau, im März. Mhm. Und der zweite ja jetzt im Endeffekt um Weihnachten herum, das Ganze. Der erste Lockdown, da war es so, ich als Priester im dritten Kaplansjahr war ich damals, habe meine zweite Prüfung gemacht, damit ich Pfarrer werden darf. Das heißt, ich hatte da genügend zu tun mit schriftliche Hausarbeiten machen von 30, 40 Seiten, Prüfungen und so weiter. Das heißt, da war ich anderweitig beschäftigt, war ganz froh, damit, weil die normale Pfarreiarbeit ja sehr stark reduziert war. Wir hatten nicht 3, 4 Messen am Wochenende, keine Tauben, keine Hochzeiten. Das fiel alles weg. Das heißt, da konnte ich dafür die Zeit gut hernehmen. Aber nach ein paar Wochen oder ein paar, ja, wie das da alles dann so rum war, wo dann die Sonne so schön schien und alles, wo man gedacht hat, ja, jetzt kommt der Frühling und ich darf immer noch nichts, keine Gottesdienste, habe ich mir, darf man sagen, von Lego die ISS bestellt und habe sie zusammengebaut. Gut, ich war dann ziemlich schnell, weil es irgendwie so mal nach Zahlen so einige Packen aufmachen, ich muss es da und da hinstecken. Habe ich mir dann gegönnt und habe es dann gemacht. Ich stehe jetzt immer noch bei mir im Büro.
Cool, das ist eine Motivation, war, ja.
Ja, ich war da auch froh wieder. Das war wirklich, also ich dachte mir, sonst hätte ich keine Zeit dafür gehabt. Also auch innere Motivation. Das hat mich dann ganz gut drüber gebracht. Jetzt im zweiten Lockdown, muss ich sagen, hat es irgendwie dann wann genervt. Also wir haben Gottesdienste, wir haben unsere Gottesdienste nochmal weitergehabt bis über Ostern. Da haben wir ja diese 4 Wochen im zweiten Lockdown auch hier den Cut reingehauen in Kulmbach. Mit Rücksprache, mit Pfarrgemeinderäten und alles, weil ja der über 350 knapp waren, war dann doch ziemlich, man muss dafür entschlossen, es nicht zu machen. Aber wir haben trotzdem täglich die Heilige Messe gefeiert, Gottesdienst, ohne Beteiligung von Publikum. Und da hat man leichte Struktur schon gehabt. Aber dann muss ich jetzt sagen, die Wirtshäuser waren nicht offen. Man musste ständig musste überlegen, wie darf ich jetzt taufen, mit Maske, ohne, wann muss ich die Hände desinfizieren, auch im Gottesdienst. Ach Gott, wann muss ich die Maske aufsetzen, wann darf ich jetzt mitsingen, wann darf ich nicht. So diese Sachen, was langwierig ist, was wir jetzt ewig schon haben, über ein Jahr, was uns begleitet, das nervt dann schon und zieht einen auch runter. Da muss man auch sagen, das nervt dann irgendwann und es geht irgendwann ins Blut über, was man machen darf und was nicht, aber das habe ich auch gemerkt, zieht einen runter, man macht mich down. Und da habe ich jetzt gemerkt, selber, stopp, ich muss mich selbst rausziehen, weil sonst rutscht du immer tiefer rein, es hilft ja keiner, kann ja keiner helfen.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, so, was machen wir? Oder drehe ich das Rad letztendlich positiv? Und jetzt werdet ihr wieder gucken.
Er hat wieder bei Lego bestellt.
Nein, kein Lego, sondern ich habe zuerst im Januar habe ich Fernsehen geschaut, The Biggest Loser. Und habe selbst entschlossen abzunehmen, trotz Lockdown, wo jeder sagt, man nimmt zu, man wird fett und man hat keine Lust, man darf nichts machen und ach Gott, und da hat sich nur aufgeregt, da habe ich mir gedacht, wieso? Ich kann raus zum Spazieren, ich kann Sport machen, ich kann hoch zum Flugplatz, kann walken, ich kann selbst irgendwelche Workouts machen, etc. Habe mich da entschlossen, das zu machen und habe seitdem, auch knapp 10 Kilo abgenommen.
Wow.
Durch Workouts, durch Selbstdisziplin, trotzdem des normalen Arbeits, alles eingebaut, wie es ging, habe ich gemerkt, es geht. Hat sich dadurch selbst Mut zugesprochen und bin da auch ziemlich stolz, weil ich war nie die Sportskanone in der Schule. Ich habe das gehasst. Ich habe nie bei den Bundesjugendspielen eine Siegerurkunde bekommen, weil ich immer knapp darunter war. Und jetzt habe ich mich selbst motiviert zum Sport machen. Mit einer Online-Coach-Trainerin gebe ich gerne zu. Aber da kam der Mut und hat man auch das durchgezogen, muss man auch dann dieses Negative, was dann immer wieder runterzieht, kompensiert rüber zum Sport. Powert sich mal so aus, denkt sich, jetzt kann ich nicht mehr, ich bin fix und fertig, aber ich mache weiter. Und das hat mich ganz über diese Zeit hinweg gemacht. Von Januar bis Mai habe ich das voll durchgezogen, bin ich stolz, also passt.
Nicht schlecht, somit hast du uns auch die übernächste Frage beantwortet, was für positive Erfahrungen gemacht hast, also das war ja mehr als positiv. Aber jetzt nochmal, um auf die jetzige Frage zurückzukommen, und wie hast du den anderen Mut zugesprochen, die jetzt hilfesuchend gekommen sind, die Angst hatten, die depressiv waren, die krank waren, denen die, was auch immer. Decke auf den Kopf gefallen ist.
Naja, erst einmal großes Ohr geschenkt. Also man hat wirklich gemerkt, manche müssen echt mal aussprechen. Ich kann an der Situation auch nichts ändern. Ich habe ja kein Mirakulum, kein Wundermittel. Durch die Handauflegung bei der Priesterweihe wird man nicht automatisch zu Jesus und da kann alle Probleme lösen. Aber durch das Zuhören, durch das Mut zu sprechen, auch trotzdem auch auszusprechen, dass man geduldig sein muss. Wir sitzen ja alle im gleichen Boot.
Ja.
Wir müssen alle da durch, dass man da einfach die Hoffnung nicht verliert. Unser Erzbischof hat immer so schön gesagt, bei jeder E-Mail schreibt er mir hin, bleiben Sie hoffnungsvoll. Irgendwann konnte ich es nicht mehr hören, muss aber auch zugeben, es ist trotzdem richtig. Man hat die Hoffnung nicht verlieren dürfen, das habe ich auch immer so weitergegeben, habe auch versucht, das in den Predigten und so auch immer wieder oder in Gesprächen auch rüberzubringen, was nicht immer einfach ist. Völlig klar, weil man manchmal auch trotzdem eine Tiefphase hatte, gebe ich gerne zu, aber trotzdem da nicht die Hoffnung zu verlieren und das auch den Leuten immer wieder zu sagen, wir können die Situation nicht ändern, aber wenn wir gemeinsam da dranbleiben und wenn doch Leute kamen, die mal verschiedenste Probleme hatten und so, habe ich auch gerne mal gemacht, den Tipp gegeben, machen Sie es wie ich, gehen Sie einfach raus in den Wald spazieren, wenn nötig, hauen Sie gegen den Baum, schreien Sie mal, dass es rausgeht, diese Wut, diese Probleme, die sind, was ich selber ja auch mache, oder ins Auto setzen, mal schreien, denken mir, leckt mich doch fett, ihr könnt mich alle mal.
Mega geil.
Was man einfach sagt, nehmen wir das baut dann Stress auf. Entweder bekomme ich einen Kropf und mich zerreißt, oder ich tue da irgendwie das kompensieren. Irgendwie
so oder machen. Es ruft jemand die Polizei, weil ganz viele Leute verwirrt im Wald stehen und schreien die Bäume an.
Oder sich rumwickeln.
Das stimmt auch, wäre blöd.
Also ich muss ja, feststellen, dass du der lebende Beweis dafür bist, dass Pfarrer, Kaplane, Diakone, wie auch immer man das jetzt nennen mag, in der heutigen Zeit tatsächlich den Humor nicht verloren haben und nicht so trocken sind, wie man es immer gesagt kriegt. Das muss ich jetzt einmal sagen.
Gedanke vergeht's Gott. Nämlich sind ja auch meistens normal.
Ja.
Also meistens. Und ein wenig einen Batscher hat er jeder.
Ja.
sind wir doch ehrlich. Nein, aber das ist doch das Schöne, was mein Gott, wenn man nicht normal bleibt und nicht normal ist, das merkt deshalb die fränkische Aussprache, das muss man doch erhalten, auch den Lebensmut und da im Endeffekt halt normal mit offenen Augen durch die Welt gehen und nicht meinen, oh, ich bin abgehoben, ich bin Priester und auch ich mache jetzt nichts mehr und was ja auch gab, aber ich sehe mal das so ein bisschen so leicht Don Camillo als Vorbild, nicht schlagkräftig, aber das Normale im Leben. Was bringt es denn einem, wenn ich jetzt hochtheologisch, muss ich vielleicht widerspreche ich da also meinen Professoren oder meinen Ausbildern, hochtheologisch 10 Bücher wälze und es sagen kann, wie war das Wort ganz genau gemeint, was Jesus einst sagte, Herrschaftszeiten, dann schaue ich hin, überlege, was will mir Jesus jetzt damit zum Beispiel sagen, Mensch, wie war das jetzt damals, wie ist es heute, bringt mir das überhaupt was, wie schaut es aus und kann das normal rüberbringen, lebt es auch normal. Vielleicht auch mit Fehlern, die man hat, nobody's perfect. Die sind genau. Auch alle nur Menschen. Aber das halt mit normalem, gesunden Menschenverstand, mit einem normalen Herzen, offenen Augen und auch mit einer Prise Humor. Normal halt.
Sehr wie
man
geil.
Eigentlich sein sollte.
Da muss ich immer an Don Camillo denken, wie er dort steht. Lass Gras wachsen, die Herde der Rindviecher wird immer größer.
Ich liebe diese Filme.
Ja, so.
Wir hatten es gestern erst davon, ich muss die mal wieder anschauen.
Echt geil. Ja, zum Schluss haben wir immer für unsere Hörerinnen und Hörer eine Mutbotschaft von unserem Podcast-Teilnehmer. Was wäre denn deine Mutbotschaft für unsere Hörerinnen und Hörer?
Meine Mutbotschaft, ich habe mich im Vorfeld Gedanken gemacht, was mich immer wieder so durchgetragen hat, die letzten Jahre, fast Jahrzehnte schon. Einfach der Spruch, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
Wie passend.
Hoffnungsvoll zu bleiben, muss man wirklich sagen, auch wenn es noch so dunkel ist, irgendwann kommt so ein Licht, man muss bloß die Augen offen halten und man muss ehrlichkeitshalber doch sagen, schließt sich eine Tür in irgendeinem Bereich, öffnet sich eine andere, muss halt bloß offenen Augen irgendwann das auch erkennen und im Endeffekt auch, dann durchgehen.
An glantigen aber Geduld wirklich, noch mitbringen vielleicht, ne?
Genau, Geduld, auch wenn mit einer Prise Demut, positiven gemeint und nicht alles, ach Gott, weil es jetzt so ist, muss ich alles größte Märtyrer werden. Man soll denken, Hirn einschalten, das verbinden, wenn man alles gut verbindet, dann wird es was.
Hirn einschalten, okay. Also es war ein wunderschönes, erfrischendes Gespräch mit dir. Ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht.
Und das kannst du glauben, wenn sie das sagt, dann meinen sie das tatsächlich so.
Ich würde es auch anders sagen, ja.
Okay,
also war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch und ich muss sagen, es war schon lange nicht mehr so spaßig, mit einem Vertreter der Kirche zu sprechen, wie jetzt mit dir. Oder wie gestern mit unserem Diakon, wie hieß er denn?
Stefan Ludwig.
Stefan Ludwig, der war auch so aufgeschlossen wie du. Also muss ich sagen, bin ich positiv überrascht. Und da geht man doch tatsächlich wirklich gerne in die Kirche.
Das freut mich. Herzlich willkommen.
Ja, also an dieser Stelle, ne, Amen, sag ich jetzt mal.
No, Amen, Halleluja, vergelt's Gott. Ach, Gott, ja, da ist doch der Weg in den Himmel dann bereitet und der Teufel in der Unterwelt ärgert sich.
Ach, der lässt uns doch sowieso nicht neu.
Na, der hat schon genug getrunken, der braucht nicht so viel.
Wir müssen die obere Fraktion ein wenig stärken.
Eben. Ja, eben. Von oben schauen wir ja auch besser.
So stimmt, da ist die Aussicht viel schöner, da hast du vollkommen recht.
Ja. Das und ist nicht zu so warm. Es ist ja heiß in der Hölle.
Ja, aber die Mädels so haben doch immer kalte Füße. Wir brauchen es doch eigentlich warm.
Ach so. Dann sucht vielleicht euch einen Mann, der kann euch doch wärmen.
Ja, stimmt. Eigentlich,
stimmt, ne? Stimmt, die können ja mit.
Die können auch mit.
Ja. Schon wieder ganz ausgeschlossen.
Ja, wenn die Frauen immer nicht so euch ärgern.
Gottes Willen. Heieiei. So, okay. Um das jetzt den Rahmen nicht zu sprengen, würde ich an dieser Stelle mich von dir verabschieden, mich tausendmal bedanken, dass du mitgemacht hast. Und vielleicht sieht man sich in dem einen oder anderen Gottesdienst. Schauen wir mal. Ja.
Genau, herzlichen Dank für das Interview. Bis zum 8. August habt ihr noch die Möglichkeit. Anschließend bin ich im Urlaub und werde ab 1. September nicht mehr hier sein. Aber ein Nachfolger wird ja auch kommen. Ich habe gehört, der ist auch ganz nett.
Okay,
das muss er ja
dann. Ja, muss er, ja, genau.
Den müssen wir dann auch zum Podcast einladen, dann können wir das ja mal sehen. Einladen.
Genau, die Leute können dann die Kirchen einrennen, wenn der Neue da ist ab 1. September.
Ja, genau. Also gut, dann alles Gute für dich in deinem neuen Job und vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst.
Herzlichen Dank euch auch.